Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. In letzter Zeit wird ja immer wieder über die Kontrollen an den deutschen Grenzen diskutiert. Sollten die auch nach den Olympischen Spielen weiter durchgeführt werden oder nicht? Heute nähern wir uns dem Thema mal aus der Perspektive derer, die an den Grenzen stehen. Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Lars Wendland war selbst lange an deutschen Grenzen im Einsatz, hat sich aber auch schon an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligt. Heute ist er Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei für die Bundespolizei in Berlin-Brandenburg. Über seine Arbeit und die seiner Kolleginnen und Kollegen wollen wir reden. Guten Morgen, Lars Wendland.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Wiese.
Sie waren gerade dienstlich in Paris bei den Olympischen Spielen, denn dort sind auch Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei vor Ort. Was genau machen die da?
Also dienstlich, ich war gewerkschaftlich dort. Ich bin Funktionär der Gewerkschaft der Polizei und wir haben über 150 Kolleginnen und Kollegen dort im Einsatz, die bewachen und überwachen das Deutsche Haus dort, wo natürlich die Sportler, aber auch viel Publikumverkehr ist. Und sowas muss geschützt werden und dafür ist die Bundespolizei eben auch zuständig.
Und was für einen Eindruck hatten Sie von vor Ort?
Von vor Ort, die Kollegen haben natürlich ihre kleinen Zipperchen immer mal wieder, dass es irgendwas mit Essen, Getränke oder dass die Wohnungen, wo sie untergebracht sind, zu heiß sind oder Klimaanlage nicht fehlt.
Essen war ja auch sowieso ein großes Thema bei den Olympischen Spielen jetzt, ne?
Ja, auch, aber unsere sind gut versorgt, von daher kann ich da nicht meckern. Alle Kleinigkeiten, die wir so mitbekommen haben in den Gesprächen, konnten wir auch mit der sogenannten Einsatzleitung vor Ort auch klären. Also von daher, unsere Kollegen sind dort gut untergekommen und fühlen sich in der Regel auch sehr wohl dort.
Alles gut und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, 4 Ihrer Kolleginnen und Kollegen sind tatsächlich auch als Sportlerinnen aktiv, ne, bei den Olympischen Spielen.
Ja, ich glaube mittlerweile sind es mehr als 4 Kollegen, aber viele fallen mir da auch nicht ein, weil man sie auch nicht tagtäglich sieht, aber Frau Buttgereit oder auch Max Rentschmidt, der gestern noch die Goldmedaille geholt hat, also sind mehrere Sportler der Bundespolizei, die dort wirklich im Einsatz sind und auch Medaillen für Deutschland holen.
Lars Wendland ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei für die Bundespolizei in Berlin-Brandenburg. Für seine Gewerkschaftsarbeit ist er vom regulären Dienst freigestellt, aber er war lange selbst als Bundespolizist im Einsatz. Und vielleicht können wir gerade noch mal erklären, also wir haben ja gerade schon so einen kleinen Einblick bekommen, Bundespolizei, was sind da genau die Aufgaben? So eine grobe Vorstellung, man trifft natürlich Bundespolizisten an Bahnhöfen, an Grenzen, aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren.
Ja, die Bundespolizei hat gesetzliche Aufgaben, die im Bundespolizeigesetz verankert sind. Das ist, Sie sagten es schon, Bahnpolizei, das heißt die Sicherheit auf den Bahnhöfen und Sicherheit auf den Bahngleisen und in den Zügen. Das Gleiche an Flughäfen, Sicherheit wird dort produziert, quasi von der Bundespolizei, Luftsicherheit und natürlich auch an den Grenzen. Das ist die ureigenste Aufgabe. Damals hießen wir Bundesgrenzschutz, 2005 sind wir umbenannt worden von Otto Schilly in Bundespolizei und das ist natürlich die ureigenste Aufgabe, Bundesgrenzschutz, das heißt Grenzschutz für Deutschland.
Kann ich eigentlich einen Bundespolizisten, eine Bundespolizistin auch erkennen, außer dass sie eher mir an der Grenze begegnet?
Ja, also jede Polizei hat ihr Landeswappen auf dem Arm und die Bundespolizei hat den deutschen Adler auf dem Arm. Das heißt, daran kann man erkennen, ob es ein Bundespolizist ist oder eben ein Landespolizist.
Sie haben gerade von der ureigensten Aufgabe gesprochen, die Grenzkontrolle. Und ja, jetzt wird ja gerade wieder diskutiert, während der Fußball-WM oder EM, Entschuldigung, und der Olympischen Spiele ist an den deutschen Grenzen wieder stationär kontrolliert worden, beziehungsweise wird kontrolliert. Als Gewerkschafter haben Sie Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wie sehen dort die Arbeitsbedingungen aus?
Mittlerweile an den Übergängen, wo wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche jeden Tag stehen, sind die Arbeitsbedingungen schon verbessert worden. Vielleicht kann man das eine oder andere noch weiter verbessern, aber die Grenzkontrollen, die eingeführt worden sind 2015 unten an der österreichischen Grenze oder jetzt letztes Jahr im Oktober am 16. an der Ostgrenze sozusagen, hat schon viel Arbeit gekostet, zu sagen, dass die Kollegen dort richtig untergebracht werden müssen. Das heißt, vernünftige Witterungsverhältnisse. Also das heißt, ich kann irgendwo drunter gehen, wenn die Sonne scheint oder wenn es regnet oder schneit.
Das heißt, vorher standen die im Regen?
Vorher standen die im Regen oder haben halt hinten die Heckklappe aufgemacht und haben halt dann dementsprechend unter der Heckklappe kontrolliert. Mhm. Oder auf der Autobahn gestanden mit ein paar Leitkegeln und gehofft, dass niemand überfahren wird. Das ist geregelt worden. Da haben wir als Gewerkschaft der Polizei viel Herzblut reingelegt, um den Kolleginnen und Kollegen dort zu helfen.
Wie hoch ist die Arbeitsbelastung?
Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch, aufgrund der Tatsache, weil für solche Maßnahmen viel Personal gebraucht wird. Eine Kontrollstelle wird nicht gemacht von zwei Leuten, sondern da sind im Hintergrund noch Leute, die arbeiten müssen. Einweiser braucht man, man braucht Leute, die kontrollieren. Dann muss ja wieder jemand reingeholt werden. Und das ist arbeits- und arbeitskräfteintensiv. Und deswegen sagen wir, dass wir sagen, die Grenzkontrollen, wie sie jetzt sind, sind obsolet. Wir brauchen intelligente Lösungen und das sind zum Beispiel Schleierfahndungen, wie es zum Beispiel auch die bayerische Polizei macht. Die macht ja Schleierfahndungen, gibt auch ihre Erfolge bekannt. Warum sitzen wir oder stehen wir an der Grenze? Um Schleuser zu fangen, sage ich ganz einfach, ich behaupte, die meisten gehen links und rechts an diesen Grenzkontrollen 24/7 vorbei und werden im Inland wo auch immer gefasst.
Auf der anderen Seite wird natürlich jetzt auch gesagt, es gab zig Verhaftungen, die durchgeführt worden sind. Leute konnten bei der illegalen Einreise oder an der illegalen Einreise gehindert werden. Das sind ja teilweise dann doch schon beeindruckende Zahlen, ne?
Die beeindruckenden Zahlen sind wirklich auch gut. Da haben unsere Kolleginnen und Kollegen auch sehr gut gearbeitet. Die Frage ist nur, warum führe ich Grenzkontrollen ein? Die Grenzkontrollen sind eingeführt worden, um unerlaubte Einreise zu verhindern und Schleuser zu fangen und nicht jemanden, der einen Haftbefehl hat oder der Drogen schmuggelt. Dafür sind sie nicht eingerichtet worden. Das ist auch nicht der Grund, weswegen wir sie in Europa angezeigt haben, sondern wir wollen illegale Migration verhindern bzw. unerlaubte Einreise aufdecken. Und dafür reicht eine Schleierfahndung aus unserer Sicht vollkommen aus. Wir haben andere Technik, die wir brauchen, Drohnentechnik, wie auch immer. Und wir brauchen vernünftige Fahrzeuge und Material, und auch Personal, um diese Sachen durchzuführen.
Sie gehen ja da sogar noch drüber hinaus, weil Sie sagen, diese Art der Kontrolle sei nicht wirksam, um eben illegale Einreisen zu verhindern. Warum?
Na, fragen Sie doch ganz einfach mal sich selbst. Wir haben in Brandenburg eine Grenze, ich glaube 86 Kilometer lang zu Polen. Wo wird denn eine 24-7-Kontrolle gemacht? An drei Übergängen. Das ist der Autobahn Forst, Autobahn Frankfurt und die Stadtbrücke in Frankfurt. Und was ist mit den anderen Übergängen, die wir da haben? Es sind ja wesentlich mehr Übergänge. Das heißt also, es wird suggeriert, wir haben Grenzkontrollen, aber das ist doch gar nicht so. Es ist nur an drei Übergängen. Und wo kommen denn die Masse der Unerlaubten her? Das ist genauso in Sachsen und auch in Bayern genauso. Es ist ja nicht jeder Übergang, es wird kontrolliert. Und komischerweise die großen Fälle, das heißt also, wo Unfälle passiert sind, gerade in Bayern, hat man festgestellt, die sind gar nicht über die Übergänge gefahren, sondern über kleine Übergänge, wo nicht kontrolliert wird.
Da fragt man sich natürlich, warum fahren da überhaupt dann über die kontrollierten Übergänge Leute und lassen sich verhaften?
Ja, leider gibt es ja keine Statistik, zumindest kenne ich keine, die herausgegeben wurde. Wo sind denn diese 588 Schleuser gefangen worden? Wo sind denn die unerlaubten Einreisen aufgedeckt worden? Sind sie wirklich an diesen Übergängen, an diesen 24-7-Übergängen aufgetaucht oder sind sie doch irgendwo im Inland oder bei einem anderen Grenzübergang, weil rein zufällig dort ein Bundespolizist eine Kontrolle gemacht hat?
Was mich auch mal interessiert, also vor Ort an diesen Grenzen, wo kontrolliert wird, an diesen Übergängen, wie entscheiden denn da eigentlich Ihre Kolleginnen und Kollegen, wen sie kontrollieren?
Naja, es gibt natürlich ein klassisches Muster, dass man sagt, Fahrzeuge, die geschlossen sind, das heißt also kleine Laster oder sonstiges, die nehme ich natürlich mit raus und die kontrolliere ich, weil da kann man mehrere Personalien hinten drauf feststellen. Was mittlerweile auch gemacht wird, Detektion von LKWs. Leider sind wir da in Deutschland noch nicht ganz so weit. Da fehlt uns auch aus meiner Sicht die richtige Technik für, aber auch das wird gemacht. Und da wird eben geguckt, auch in Fahrzeugen, wie sehen die Leute aus? Sind es Leute, die wirklich zum Fahrzeug passen? Wenn dann natürlich ein Mercedes kommt, was weiß ich, AMG 300 und da sitzen nur, ich sag mal, drei jungsche People drin oder vier, da muss man eben auch mal sowas kontrollieren und das wird dann auch gemacht.
Was passiert denn dann mit den Menschen, die versuchen, illegal einzureisen?
Das ist sehr unterschiedlich. Wenn vor Ort bei der Befragung gesagt wird, ich brauche politisches Asyl, ich werde verfolgt in meinem Land, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als denjenigen zur Aufnahmeeinrichtung zu senden oder zu schicken oder ihn auch dahin zu bringen. Es sei denn, es gibt bestimmte Parameter, wo man sagt, okay, man kann ihn wieder nach Polen zurückweisen. Also ich rede jetzt, weil ich hier aus Berlin-Brandenburg komme, von der polnischen Grenze, kann man ihn nach Polen zurückweisen. Aber auch das ist ja gemacht worden. Bloß dafür brauche ich aus meiner Sicht nicht unbedingt die stationären Grenzkontrollen, sondern einfach mal ein vernünftiges Arbeiten mit unserem polnischen Gegenüber, was aber auch gut läuft. Also wir haben ja auch deutsch-polnische Streifen. Ist ja nicht so, dass wir fernab von allen anderen sind, sondern wir arbeiten sehr gut mit unserem polnischen Gegenüber zusammen.
Auf der anderen Seite heißt es, Leute zum Beispiel, die aus der Richtung Österreich kommen, werden einfach durchgewinkt. Gibt es da auch Berichte, die Sie da gehört haben oder was Ihre Kolleginnen und Kollegen von vor Ort Ihnen berichtet haben?
Also das müssen Sie mir nochmal erklären, weil durchwinken, das kenne ich so nicht. Natürlich wird nicht jeder angehalten, sondern man fährt an den Kontrollpunkt ran, der Kollege guckt rein und entweder winkt er mich weiter oder er sagt, ich soll rausfahren und werde kontrolliert. Hm. Also das ist normales, übliches Verfahren auf der ganzen Welt. So werden Grenzkontrollen überall gemacht.
Lars Wendland hat gerade von den Aufgabenfeldern der Bundespolizei berichtet. Eine Arbeit, die er selbst viele Jahre gemacht hat. Im Augenblick ist er freigestellt, weil er Vorsitzender bei der Gewerkschaft der Polizei ist in Berlin-Brandenburg. Er war aber auch schon als Seenotretter im Mittelmeer im Einsatz. Das war 2016, als besonders viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Damals haben Sie bei Sea-Watch mitgearbeitet. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe drei Familien geholfen bei mir in meinem kleinen Ort, 2300 Seelen
in Brandenburg,
unterzukommen. Hat mich darum gekümmert, dass wir viele Ehrenamtliche hatten, die geholfen haben und auch die Kirche. Und beim ersten Treffen sozusagen der Ehrenamtlichen und dieser drei Familien haben sie auch erzählt, wie sie nach Deutschland gekommen sind. Und unter anderem ist eine Familie über Lesbos, also Griechenland, Türkei, Lesbos gekommen und einer von den Söhnen ist fast ertrunken auch. Und das hat mich dann so bewegt. Und dann habe ich eben geschaut, welche Möglichkeiten bestehen für mich als normalen Bürger, dort vielleicht zu unterstützen oder auch zu helfen. Und durch einen Kontakt in der Flüchtlingshilfe habe ich Kontakt zu Sea-Watch aufnehmen können. Und ja, dann bin ich eben für 2 Wochen nach Lesbos gefahren in meinem Urlaub und habe dort dann auf dem Schnellboot der Sea-Watch geholfen, dass Leute eben nicht untergehen. Es war sehr schwierige Situation, es war kaltes Wetter und die Boote, die normalerweise mit 10 bis 15 Leuten quasi befüllt sind, waren mit 30, 40 Leuten befüllt. Das war schon ein Anblick, vergisst man nicht. Und ich habe auch erlebt, wie eine Frau gestorben ist, weil sie halt mit untergegangen ist. Und das sind Sachen, die vergisst man einfach nicht.
Das kann ich mir vorstellen. Wie viele Einsätze hatten Sie da in der Zeit?
Wir sind die 14 Tage wirklich jeden Tag rausgefahren, außer einen Tag, weil war so schweres Seewetter, dass auch keiner sagte, dass da irgendwelche Boote kommen. Die Aufgabe dazu, das muss man auch einfach mal sagen, war an der Grenze zur Türkei die Leute quasi mit den Booten begleiten, bis sie einen sicheren Bereich der Insel Lesbos finden, weil wir haben dort auch Klippenbereiche und das ist eben das Problem, dass wenn dort Boote fahren, die entweder nicht manövrierfähig sind oder die Leute auch nicht vernünftig manövrieren können, durch die See eben an den Klippen zerschellen und da sind mehrere Boote zerschellt, da sind auch mehrere, ich sag mal, Menschenleben von uns gegangen und das muss man sich auch mal antun und sich angucken. Das war so meine Profession, dass ich gesagt habe, alle reden davon und ich will es aber sehen und auch mitmachen und helfen.
Und das muss man natürlich erstmal können, das zu schaffen und das zu leisten. Diese Motivation, sehr gut nachvollziehbar. Auf der anderen Seite haben Sie sich ja da vielleicht auch in so einer Art Konflikt befunden, oder? Weil als Bundespolizist schützen Sie eigentlich Grenzen. Sie haben in dem Moment natürlich Leben gerettet, aber eben auch Menschen geholfen, Grenzen zu überwinden.
Die Grenzen werden von den Leuten selber überwunden. Das heißt also, ich habe niemandem geholfen, von der Türkei nach Griechenland über die Grenze zu gehen, sondern wir haben lediglich, ich sag mal, die Leute begleitet, damit sie in einen sicheren Bereich bekommen. Und Grenzschutz, was ich damals ja natürlich auch gemacht habe und meine Kollegen waren da nicht unbedingt alle begeistert von, ganz klar, die sagen auch unerlaubte Einreise, Beihilfe zur unerlaubten Einreise, aber eine Anzeige habe ich bis heute nicht bekommen, das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, was zählt denn mehr, das Menschenleben, was ich gerettet habe oder dass der Kollege dann eben oder dass der Mensch, ich sag mal, vielleicht unerlaubt in Deutschland oder dann irgendwann anderswo in Europa ist. Die griechischen Behörden wie auch Frontex waren vor Ort, haben das genauso gemacht wie wir. Das heißt also, eine NGO hat lediglich den gleichen Job gemacht wie Frontex oder auch die griechische Küstenwache. Also wenn mir dann einer sagt, das ist falsch, dann machen ja auch, ich sag mal, offizielle Behörden Fehler und vor Ort Fehler. Und ich glaube, das ist nicht der Fall.
Das Argument ist ja dann immer, dass man irgendwie den Schlepperbanden in die Karten spielt. Also, dass die Seenotrettung diesen Schlepperbanden quasi zuarbeitet. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das vollkommen anders. Man merkt es ja auch, gerade auch im Mittelmeer zwischen Libyen und Zypern oder Libyen und auch Malta, Italien. Wir hatten eine gewisse Phase, wo viele Schiffe wirklich an die Kette gelegt worden sind, rechtlich. Und es ist kein Schiff draußen gewesen. Und trotzdem sind die Leute ja rübergefahren. Hm. Die sind nicht rübergefahren, weil dort Schiffe irgendwo warten, sondern sind rübergefahren, weil sie rüberfahren wollten. Und wenn man sich mit den Leuten auch unterhält, sie kommen nicht, weil da Schlepper stehen, sondern sie kommen, weil sie entweder vor Krieg flüchten, vor Armut flüchten. Und das ist eben das Problem, dass wir nicht in den Ländern vor Ort eingreifen, sondern wir greifen erst hier ein. Und das ist, denke ich mal, der politische Aspekt, den ich gerne nochmal aufgeben will. Wir müssen vor Ort was tun und nicht erst irgendwo unterwegs.
Gab es denn bei der Seenotrettung trotzdem Momente, wo Sie das Gefühl hatten, das läuft nicht richtig?
Naja, wenn man die Leute alle sieht, die da kommen, und es ist ja auch klassisch in Deutschland, es kommen mehr junge Männer als Familien, kann ich nur sagen, in dem Bereich, wo ich war, waren mehr Familien als junge Männer. Und es ist schwierig zu sagen, ist es richtig oder ist es falsch. Wie gesagt, diese Menschen haben alle einen langen, langen Weg schon hinter sich, bis sie überhaupt Türkei, Grenze, Griechenland kommen. Und von daher glaube ich, war das genau richtig, was ich gemacht habe. Und ich denke mal, den Leuten muss geholfen werden. Aber wie gesagt, die Politik muss nicht anfangen an unserer Grenze und auch vielleicht nicht anfangen an der europäischen Grenze, sondern in den Ländern vor Ort. Und soweit ich weiß, haben wir ja viele Investitionen in viele Länder. Und dann muss man eben gucken, ob man das nicht aus meiner Sicht vielleicht vergrößern muss, um diese Probleme eben hier nicht zu haben.
Ist das dann auch so der Moment, der Sie hier in Deutschland, keine Ahnung, dann mit Unmut erfüllt, weil Ihre Kolleginnen und Kollegen quasi an der Grenze stehen, da Schichten schieben müssen und quasi mit dem konfrontiert sind, was Ihrer Meinung nach die Politik andernorts nicht richtig regelt?
Ja, aber Unmut haben wir in vielen Bereichen in Deutschland. Die Bundespolizei ist dazu verpflichtet oder ist gesetzlich dazu berufen, Grenzschutz zu machen, da gehört sowas dazu. Es ist nur schade, wie wir das in Deutschland machen. Ich hatte vorhin ja schon kurz erwähnt, dass man diese 24-7-Kontrollen aus unserer Sicht nicht unbedingt aufrechterhalten muss, weil es eben auch Personal bindet, wo ich sage, sorry, aber wo soll das Personal auf Dauer auch herkommen? Und ich glaube, da sind wir falsch aufgestellt. Aber macht nichts an der Tatsache, das ist unser Job, der ist gesetzlich genormt, dafür bin ich Bundespolizist geworden und da unterstütze ich aber die Kolleginnen und Kollegen, damit sie eben Gesundheitsschutz haben, Arbeitsschutz haben, vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Das ist dann mein Job.
Sie waren ja nicht nur bei der Seenotrettung aktiv, haben sich das angeschaut, Sie haben auch bei Frontex mitgemacht, also der Agentur für Grenz- und Küstenwache der EU. Was für Erfahrungen haben Sie dort gemacht?
Ja, mit Frontex ist das Gleiche wie der normale Job auch. Jeder Bundespolizist hat die Möglichkeit, sich freiwillig zu melden für Auslandseinsätze. Ich hatte mich freiwillig für Frontex gemeldet. Und was macht der Frontex-Kollege? Macht nichts anderes als den sogenannten Host State, da wo ich bin, ob in Griechenland, Türkei, Italien, Serbien. Ja, einfach die Leute zu unterstützen beim Grenzschutz.
Aus welcher Motivation haben Sie sich da freiwillig gemeldet?
Also ich wollte immer schon mal ins Ausland, die Bundespolizei bietet das an, und nach meiner Geschichte, die ich auf Lesbos erlebt habe und auch die Kollegen dort aus Portugal kennengelernt habe, die für Frontex draußen waren, habe ich gesagt, da muss man mal gucken, kann ich das in nächster Zeit auch irgendwann, und habe mich daraufhin fortgebildet und habe mich gemeldet und durfte dann eben mit Frontex raus.
Frontex wird ja auch immer mal wieder kritisiert, da gibt es Pushback-Vorwürfe. Konnten Sie da mit den Kolleginnen und Kollegen drüber diskutieren? War das Thema?
War Thema, na klar. Und ich kann nur sagen, also Frontex selber kenne ich keinen Kollegen, weder aus Deutschland noch aus anderen Staaten, die das A gesehen haben oder B sagen, dass wir sowas machen. Ist auch aus meiner Sicht nicht unbedingt der richtige Faktor, dass man sagt, Frontex macht diese Pushbacks, sondern man muss immer fragen, was macht der Kollege wirklich vor Ort? Ich bin nur die unterstützende, helfende Hand des sogenannten Member State. Das heißt also, für die Italiener oder für die Serben helfe ich bei der Kontrolle und auch bei der Suche nach unerlaubten Einreisen. Aber die Pushbacks, das heißt also den Fakt, jemanden wieder zurückzuschicken, auf welche Art und Weise, das sind die Kolleginnen und Kollegen vor Ort aus den eigenen Staaten.
Was dann eher passiert, wenn Frontex nicht dabei ist.
Genau, deswegen hört man da auch nicht allzu viel von. Und das war ja auch dieser Grund, wo man, wir haben ja auch das deutsche Schiff gehabt, was angeblich Pushbacks gemacht hat, die aber nachweisen konnten, wir waren gar nicht dabei, sondern wir haben zwar die Kontrolle gemacht, haben übergeben an die Behörden aus Griechenland und wir waren gar nicht dabei. Also ich kann nur sagen, also die Kollegen, die ich kenne und die ich auch kennengelernt habe im internationalen Bereich, würden sowas auch nie tun.
Dieser Wunsch, Polizist zu werden, das ist ja auch für viele so ein klassischer Kindheitswunsch. Kam der bei Ihnen auch schon früh auf?
Also ehrlicherweise kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich als kleiner Junge immer gesagt hatte, ich will Polizist werden. Bei mir war es eher so, war in der Schule, in einer weiterführenden Schule, dass ein Kollege beim Bundesgrenzschutz war, mit dem hatte ich Fußball gespielt zusammen und der mir gesagt hat, Mensch Lars, du bist doch so sportlich und das ist richtig gut da. Dann habe ich mich beworben, bin angenommen worden und dann war ich beim Bundesgrenzschutz sozusagen.
Gab es damals auch schon so anspruchsvolle Aufnahmeprüfungen?
Ja. Die waren sogar aus meiner Sicht anspruchsvoller als heute.
Das stellen wir mal fest.
Wir haben uns da leider etwas zurückentwickelt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der springende Punkt, sondern...
Was mussten Sie da machen? Erzählen Sie doch mal.
Also ich musste auf jeden Fall einen Sporttest machen. Das heißt, damals, glaube ich, Klimmzüge, Liegestütze und einen langen Lauf. Ich glaube, 3000 Meter musste ich damals laufen. Ich musste einen sogenannten Deutschtest machen, ein Deutschdiktat schreiben. Und ich musste noch einen Mathe-Test machen. Ich glaube, das waren die Punkte, die ich da erledigen musste. Und sowas wie psychologischen Test und sowas, das gab es früher zu meiner Zeit. Also ich bin zum Test gegangen, glaube das war 88. Da gab es sowas gar nicht. Heutzutage muss man psychologische Tests machen.
Was wird da dann gefragt? Wie läuft der ab?
Also ein psychologischer Test ist ja einfach so ein Ankreuztest, aber nennt man halt psychologischen Test. Nämlich damit man sieht, wie reagiert jemand während der Zeit, die läuft, damit da wirklich dann geguckt wird, ist er wirklich resistent bei Zeiten und so. Aber ich sag mal so, damals habe ich es geschafft. Ob ich es heute schaffe, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, ich würde es schon schaffen.
Also ich habe meine Stoppuhr heute nicht dabei. Sie können entspannt sitzen bleiben. Wir werden das heute nicht überprüfen. Kurz noch zum Hintergrund. Also Sie sind Jahrgang 73, in Ostwestfalen geboren und aufgewachsen. Stimmt das Klischee, dass die Westfalen stur sind?
Kann ich jetzt nicht, kann und möchte ich jetzt gar nicht zu sagen. Also
und bei
stur
Ihnen,
bin ich
bei Ihnen?
Weniger, aber ich bin schon manchmal sehr hartnäckig. Ja.
Ist ja vielleicht auch hilfreich als Gewerkschafter, oder?
Ja, man muss ja auch, ich sag mal, seine Forderungen muss man auch Nachdruck verleihen. Und ich glaube, in der Position, in der ich mich befinde, ist es manchmal ganz gut, wenn man nicht gleich sagt, okay, alles in Ordnung, sondern vielleicht nochmal einen Schritt weiter geht, ja.
Als Sie bei der Bundespolizei angefangen haben, das war 89, glaube ich, da gab es noch die innerdeutsche Grenze. Sie waren in Bad Bodenteich stationiert, also damals hieß es natürlich auch noch Bundesgrenzschutz und nicht Bundespolizei, zwischen Uelzen und Hannover. Wie war damals dort Ihr Start als Grenzschützer?
Ja, wie soll ich sagen? Also das erste Jahr war sehr interessant für mich, weil ich habe die innerdeutsche Grenze wirklich in den ersten 2 Wochen kennengelernt, wie man sie wirklich kennenlernen konnte. Man fährt mit den Kollegen raus, man sieht sie, man sieht auf der anderen Seite auch unser Pendant, unsere DDR-Grenzschützer. Und dann gab es die Öffnung der Grenze und da war alles dann hinfällig. Und es war eine sehr bewegende und spannende Zeit für mich auch während der Ausbildung. Und von daher war das eine sehr interessante Zeit für mich.
Sie sind ja dann quasi weiter in den Osten an die deutsch-polnische Grenze. Gab es damals auch Versuche, diese Grenze illegal zu überwinden?
Na klar, also wir haben ja zu der Zeit, ich bin 1993 im Januar nach Frankfurt-Oder gekommen und Logischerweise versuchte man damals schon nach Deutschland zu kommen. Da gab es auch eine Massenmigration. Bulgaren, Rumänen, alles aus den Ostblockstaaten hat halt versucht, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Und damals war es so, ist man eben mit Booten über die Oder gefahren.
Auch schon mit Schleusern oder jeder für sich?
Und auch mit Schleusern, mhm, natürlich. Das Geschäft gibt es ja schon Jahrzehnte, also von daher wahrscheinlich schon Jahrhunderte, dass jemandem geholfen wird, aus einem Bereich auf Geld, also auf Basis von Finanzen eben woanders hinzugehen, wo es besser ist für denjenigen. Und von daher ist es nichts Neues.
Wie ist das dann, jemandem gegenüberzustehen, der ja eigentlich nicht mit schlechten Absichten unterwegs ist, sondern mit viel Hoffnung, und sie sozusagen stellen sich da erstmal in den Weg?
Naja, es gibt ja nun mal Gesetzmäßigkeiten, und wir sind ausgebildet, diese Gesetzmäßigkeiten in Deutschland durchzusetzen. Jeder reagiert natürlich logischerweise anders darauf, gerade wenn ich auch, ich sag mal, Menschen habe, die schwanger sind, die verletzt sind, die alt sind. Da ist es natürlich so, ich treffe denjenigen an oder auch in Situationen, ob ich nun einen LKW nehme, ich mache den auf und da sind dann eben auf einem Kühl-LKW 40 Leute drauf, zwei davon verstorben, vielleicht sogar. Das macht natürlich auch was mit den Kolleginnen und Kollegen, würde mit mir genauso was machen. Und auf der anderen Seite habe ich meinen Beruf und ich bin gesetzlich verpflichtet, dem nachzugehen. Und von daher...
Sie waren damals auch gegen organisierte Kriminalität im Einsatz. Was heißt das? Also mit wem hatten Sie es da zu tun?
Naja, die Bundespolizei ist natürlich immer mit organisierter Kriminalität in Verbindung zu bringen. Gerade im Bereich der Schleusertätigkeit ist es organisierte Kriminalität, wenn irgendwo jemand sitzt, seine Leute hat, die halt in gewissen Strukturen arbeiten, um halt das Geld zu verdienen. Und der Letzte in der Reihe ist eben in der Regel der Kraftfahrer, der mit, was weiß ich, mit einem Transporter oder mit einem Fahrzeug die Leute unerlaubt über die letzte Grenze bringt. Das ist das letzte Licht. Aber die Organisation an sich ist in der Regel viel größer und mit Leuten, die irgendwo im Ausland sitzen. Und das ist dann halt schneeballmäßig, dass man sie dann sieht, wo sitzt wer. Und es ist interessant.
Aber da kommt man trotzdem nicht an die dran, oder?
Nicht unbedingt. Allerdings dafür, muss man sagen, läuft es in Europa ganz gut. Die europäischen Verbindungen zu anderen Polizeien in Europa laufen sehr gut, auch über Europol. Und von daher findet man auch nach und nach Wege und Mittel, um anderen in anderen Ländern wirklich Herr zu werden, um zu sagen, so, du bist jetzt der Kopf dieser Truppe und jetzt müssen wir dich hops nehmen und jetzt musst du eben angeklagt werden. Und das ist nicht nur europäisch so, das läuft auch mit Amerika und anderen Staaten. Also von daher sind wir als Deutsche und auch deutsche Polizei sehr gut vernetzt. Es ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit von dem Migranten über den Fahrer, über die nächsten Stufen dahin zu kommen. Und ich würde mir wünschen, wenn uns als Polizei auch da mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, ob das nun Abhören von Telefonen ist oder Technikdurchschau, was es auch immer möglich ist, weil die Polizei ist das letzte Glied. Mhm. Wir bekommen in Deutschland zumindest nicht unbedingt immer die Technik an der Hand von einem Gesetzgeber, solche Sachen aufzudecken. Sondern
gut,
da
das ist natürlich auch Datenschutz.
Ja, die Frage ist immer, was will ich denn? Mhm. Will ich jetzt nun mal Menschenleben retten und den Schleuser finden? Oder will ich wirklich, so wie Deutschland das derzeit macht, den Datenschutz so hochhängen, dass ich irgendwann gar nichts mehr darf? In anderen Ländern ist es üblich. Also ich komme zur Gesichtserkennung oder wie auch immer, Kameras auf den Straßen. Gehen Sie durch London, gehen Sie durch Paris oder durch andere
Staaten? Die Frage ist natürlich immer, will man das, ne? Dass überall eine Kamera hängt und mich oder ich mich beobachtet fühle?
Ja, beobachtet fühlen, also ich fühle mich sicher dabei. Und ich beschwere mich in London oder in Paris oder in anderen Städten Europas auch nicht, dass da Kameras hängen. Und ich höre auch nicht aus den Staaten, dass sich irgendjemand da beschwert. Und wer will sich denn beschweren? Beschweren tun sich in der Regel diejenigen, die aber damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir wollen doch nicht denjenigen, ich sag mal, regelmäßig nur auf dem Bildschirm haben, der nichts macht, sondern es hängt ja was dahinter. Und in Deutschland ist es so, das haben wir immer wieder betont, wenn wir sowas machen wollen und auch jemanden speziell suchen, dann geht es nur, indem die Staatsanwaltschaft oder der Richter auch dem zustimmt. Da haben wir doch schon eine gewisse Ebene eingebaut. Aber das gar nicht zu machen, Das halte ich für verkehrt in Deutschland.
Wie sieht es denn heute eigentlich mit Nachwuchskräften aus? Gibt es da genügend Bewerberinnen und Bewerber?
Natürlich ist es in Deutschland so, dass wir mit anderen Organisationen oder auch Mittelständlern im Austausch sind, beziehungsweise auch in Konkurrenz treten müssen. So viele Schülerinnen und Schüler sind es nicht, die dort auf dem Markt sind sozusagen. Und wir sieben natürlich auch aus. Ich hatte ja vorhin auch kurz erwähnt, wie das bei meiner Einstellung damals war. Es gibt nicht genügend Bewerber für die Stellen, die wir hätten oder für die Ausbildungsplätze, die wir hätten. Und wenn wir die Leute aufnehmen in die Ausbildung, haben wir immer noch sehr viele, die während der Ausbildung aufhören. Warum auch immer, gibt verschiedene Gründe.
Ich glaube, das sind sogar 20%, ne, die da hinschmeißen.
Man redet mittlerweile von ungefähr 20%, die während der Ausbildung aufhören, genau. Aber auch ein Teil danach. Das heißt, ich bin fertig, bin Polizist, komme in meine Einheit, wo ich dann hingesteckt werde und höre dann in dem ersten Jahr auch auf. Das sind auch nochmal sehr viele. Das heißt also, von denen, die wir sowieso weniger bekommen, von dem, was auf dem Markt ist, bleiben uns aber auch nicht allzu viele nachher übrig. Und das ist einfach mal schade und zeigt aber auch das Problem, was wir im Moment haben, dass wir viel zu viele Positionen haben, die besetzt werden müssen, aber auch nicht besetzt werden können. Wir haben auch viele Abgänge demnächst, also auch jetzt, nach und nach haben wir Pensionäre. Die müssen ja auch erstmal wieder besetzt werden, die Posten. Und dann brauche ich aber, weil wir mehr Personal theoretisch brauchen, noch mehr, was wir ausbilden müssen. Ausbildungszeit 2,5 Jahre. Es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, ich hole mal jemanden von der Straße und den kann ich jetzt mal einsetzen. So einfach ist es ja nun mal nicht. Von daher ist es sehr schwierig, die Aus- und Fortbildung bei uns. Aber von daher, die Bundespolizei bemüht sich, das muss man wirklich sagen.
Aber das muss ja auch irgendwas mit Frust zu tun haben. Also wenn jemand gerade frisch ausgebildet ist und dann sofort wieder aufhört, was läuft da verkehrt? Woher kommt dieser Frust? Ist das diese Sisyphos-Aufgabe oder?
Also es sind vielleicht verschiedene Aspekte dabei. Sisyphus-Aufgabe kann es sein. Das heißt also, wir hatten ja eben auch von der Grenzkontrolle gesprochen. Und natürlich frustriert das, wenn ich 12 Stunden im Dienst dort stehe und habe eben keinen Aufgriff. Das frustriert natürlich und da fragt man sich, stehe ich denn richtig hier? Mhm. Und das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Die meisten Kontrollen, oder ich sag mal zu 98% dieser Kontrollen auf diesen 24-7-Kontrollstellen, das sind Leute, die sind von außerhalb. Das heißt, die Bundesbereitschaftspolizei in der Regel oder die sogenannten mobilen Kontroll- und Überwachungseinheiten, die kontrollieren da. Das sind nicht die eigenen Leute, die andere Jobs noch haben, die die Streife fahren, die den normalen Regeldienst aufrechterhalten, die in den Bahnhöfen sind und so. Aber die, die an den 24-7 Punkten stehen, sind in der Regel Bereitschaftspolizisten oder MKÜ-Kräfte und die kommen von außerhalb. Das heißt, die sind eine Woche da im Grenzgebiet und sind wieder eine Woche weg. Und wenn man dann fast keine andere Arbeit hat, außer diese Geschichten, da muss man sich schon überlegen, ist das der richtige Job für mich? Und dann ist es ja nicht so, dass jeder, der ausgebildet wird, auch genau dahin kommt, wo er hin will. Also was bei uns in der Bundespolizei aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei wirklich fehlt, ist regionale Einstellung, regionale Ausbildung und dann nehme ich sie aber auch regional. Das heißt, wenn ich wirklich in Frankfurt oder Leute haben will, weil ich weiß, da in 5 Jahren gehen mir so und so viele Leute in Pension, dann muss ich gucken, dass ich aus dem Bereich auch Leute finde und sage, komm bitte zur Ausbildung und du kommst direkt danach auch wieder dahin, wo du herkommst. Das ist ja schon ein Gebot der Stunde, gerade in Hochpreisregionen wie München, wie Frankfurt am Main, der Ruhrpott, Hochpreisregionen. Ich kann doch nicht einfach junge Polizeimeister verdienen, vielleicht 2.000 Euro netto. Das ist viel, sicherlich. Aber in München, auf dem Hauptbahnhof, wie soll ich denn die Miete bezahlen?
Das ist natürlich das Problem auch, dass wahrscheinlich irgendwo dann erstmal Lücken gestopft werden müssen, weil nicht genügend Leute da sind. Und da beißt sich ja dann auch so der Hund so ein bisschen in den Schwanz. Wir können ja auch das nochmal andersrum aufzäumen, das Pferd. Jetzt habe ich natürlich viele Tiere genannt hier als Bilder. Ein bisschen Werbung machen. Was haben Sie immer gemocht bei Ihrer Arbeit als Bundespolizist?
Ja, wir hatten das kurz erwähnt. Also die Bundespolizei bietet ein ganz großes Spektrum, was man machen kann. Mhm. Von Bereitschaftspolizei über Streifendienst, über Bahnhof, über Flughafen, Auslandseinsätze, wir haben technische Einheiten, wir haben Hubschrauber, wir haben Spezialeinheiten. Jeder nach seiner Fasson hat die Möglichkeit, auch in die Bereiche zu kommen, die er gerne hätte. Es ist natürlich nicht einfach, wenn ich ausgebildet bin, gleich in den Bereich, wo ich hin will. Aber auch da sind wir als Gewerkschafter oder Personalräte immer hilfsbereit zu unterstützen. Wo willst du denn hin? Und man kommt, nicht jeder kommt dahin, wo er hin will. Das ist auch klar. Und der Bundespolizist ist auch bundesweit einsetzbar. Auch das muss man wissen. Ich habe unterschrieben damals schon, das macht jeder heute, dass ich überall im Bundesgebiet eingesetzt werden kann, auch teilweise gegen meinen Willen. Bloß, wenn ich eine Zufriedenheit haben will innerhalb der Mannschaft sozusagen, dann muss ich vielleicht auch da einstellen, wo ich die Leute in den nächsten 5 bis 10 Jahren brauche. Dann habe ich Zufriedenheit, dann habe ich auch Kollegen, die wollen und dann bleiben sie vielleicht auch, nachdem sie fertig geworden sind, bei der Bundespolizei.
Das eine ist natürlich das Örtliche, auf der anderen Seite hören wir auch immer wieder, auch die Gewalt gegenüber Beamtinnen und Beamten nimmt zu. Der Job wird immer gefährlicher bei der Polizei und natürlich auch bei anderen Kräften. Was für Entwicklungen beobachten Sie da?
Ja, das ist richtig. Ich sag mal, die Bevölkerung oder die Gesellschaft ist mittlerweile ziemlich locker in der Art und Weise, wie sie mit Gewalt umgeht. Liegt aber auch an nach meiner persönlichen Einschätzung liegt es auch eher an unserer Gesellschaft insgesamt und auch an der Politik. Früher zu meiner Zeit, wo ich noch ein Bub war, da war es so, da hat man noch Respekt gehabt vor der Polizei, vor dem Polizisten, der kam. In der heutigen Zeit hat kaum noch jemand Respekt davor, weil immer dann, wenn er irgendwas macht, haben die Leute ein Handy gezückt oder was auch immer und es ist als erstes der Polizist dran. Der kriegt ein Disziplinarverfahren, weil er irgendwas gemacht hat, kann in der Zeit nicht befördert werden, wird runtergemacht in seiner Dienststelle, er wird nicht rehabilitiert danach wieder, weil er vielleicht doch alles richtig gemacht hat. Das sind Punkte, wo ich sage, da sind wir wirklich schwach aufgestellt, auch politisch schwach aufgestellt. Da muss man den Kolleginnen und Kollegen viel mehr zutrauen. Und das ist leider in unserer Gesellschaft im Moment nicht so.
Also mehr Solidarität tatsächlich.
Mehr Solidarität, aber auch wenn der Kollege wirklich auch mal zugreift, dann hat der Kollege zugegriffen. Und wir haben wirklich verschiedenste Instrumente zu prüfen, ist es richtig oder ist es nicht richtig.
Aber auf der anderen Seite, also wenn Sie diese Instrumente ansprechen, gibt es natürlich auch Gewalt von Polizistinnen und Polizisten, die vielleicht nicht maßlos ist oder die eben maßlos ist, ne? Und gegen Demonstrierende. Haben Sie das als Gewerkschafter auch auf dem Schirm oder was sind das für Instrumente, die Sie da ansprechen?
Also sicherlich ist es so, dass wenn jemand rechtswidrig eine Tat begeht, auch ein Polizist muss er dafür belangt werden. Es gibt viele Institutionen mittlerweile, die das beobachten. Es gibt viele Institutionen, wo der Kollege sich zu rechtfertigen hat. Und in einem Rechtsstaat wie Deutschland ist es eben so, dass eben der Polizist dann angeklagt wird, logischerweise, und da werden Ermittlungen geführt. Und es ist so, dass wenn bei mir in meiner Einheit jemand über die Stränge schlägt, wie es ja dann so heißt, dann ermittelt keiner aus meinem Bereich, sondern aus anderen Bereichen, sodass wirklich die Neutralität auch geboten ist. Aber es heißt ja immer, ja, die Polizei beobachtet sich da selber und kontrolliert das. Da sind Ermittlungsverfahren, die von Staatsanwaltschaften geführt werden. Und ich finde, das sollte man dann auch respektieren und akzeptieren, wenn es dann heißt, ist eingestellt, weil er doch rechtssicher gehandelt hat.
Lars Wendland, wir könnten da jetzt, glaube ich, noch ewig weiter diskutieren. Leider sind wir schon am Ende der Sendung. Ich möchte kurz noch darauf hinweisen, oder es interessiert mich noch, Sie machen so viel. Also wir haben gehört, Sie haben sich in der Geflüchtetenhilfe engagiert, sind jetzt noch Vorsitzender im Feuerwehrausschuss, Gemeindevertreter bei sich in der Gemeinde, Sanitäter sind Sie auch noch für das DRK unterwegs. Was ist es, was Sie so sich immer wieder für das Gemeinwohl engagieren lässt?
Also leider bin ich nicht mehr Vorsitzender des Feuerwehrausschusses. Oh. Wir hatten Wahlen auch in Brandenburg. Und ich konnte diesen Job dann eben nicht mehr machen, weil ich in dieses Gremium nicht mehr reingekommen bin. Mache aber gerne für die Öffentlichkeit und für alle. Ich unterstütze gerne da, wo ich kann. Ich helfe gerne Leuten. Und das merkt man ja auch in den Bereichen, wo ich bin. Also Gemeindevertreter ist halt für die Öffentlichkeit jeder, der da ist im Ort, unterstütze ich als Sanitäter oder damals als Wasserretter, immer dann, wenn das Deutsche Rote Kreuz unterwegs war. Auch eine, ich sag mal, eine Gesellschaft, wo ich sage, gerne immer wieder und immer dann, wenn ich gefragt werde, bin ich auch dabei. Und alles für andere Menschen. Ich glaube, das ist genau richtig und nur so fühle ich mich auch wohl.
Und heute haben wir auf jeden Fall mitbekommen, wie engagiert Sie sind. Lars Wendland, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Wiese.